Gelobt sei der Herr. Amen. Liebe Geschwister, ich möchte euch bitten, die Bibeln mit mir zu öffnen bei 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2. Von wo wir ab Vers 11 lesen möchten. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Amen. Kurz nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich in mir einen tiefen Drang verspürt, den Willen Gottes zu tun. Und ich habe viele Menschen in meiner Umgebung gefragt und Christen gefragt, was muss ich tun? Wie sieht das Leben eines Christen aus? Ich meine, ich bin in der Welt aufgewachsen. Ich habe bis ich 19 war gar nichts gewusst von Christen und dass es so etwas überhaupt wirklich gibt, biblisches Christentum. Also habe ich diese Fragen gehabt. Und auf diese Frage gibt uns der Apostel Petrus hier eine Antwort. Und zwar auf die Frage nach dem Wandel des Christen in der Welt. Wie sieht der Wandel des Christen in der Welt aus? Was sagt uns die Bibel dazu? Der Apostel Paulus gibt uns hier Antworten, die wir betrachten möchten, und zwar in drei Punkten, die er hier nennt. Und das Erste, was er sagt, ist: Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Gäste und Fremdlinge. Damit beschreibt er einen sehr wichtigen Teil unserer Identität als Christen. Wir sind Gäste und Fremdlinge hier auf Erden. Das bedeutet, wir haben ein Heimatland und dieses Heimatland ist nicht hier auf Erden. Wir gehen hier hindurch, so wie das Volk Israel hindurchging durch die Wüste zum Land Kanaan. Sie gingen durch, sie suchten eine bessere Heimat und genau das tun wir hier auf Erden. Dies schließt mit ein, dass wenn wir hier Gäste und Fremdlinge sind, wir hier kein Bürgerrecht haben. Der Apostel Paulus sagt in Philipper 3,20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Weil wir Staatsbürger des Himmels sind, bedeutet das, dass wir bestimmte Rechte im Himmel und bei Gott haben, die andere Menschen hier auf der Erde nicht haben. Rechte und Privilegien wie zum Beispiel einen freien Zugang zu Gott, Gebetserhörung, eine reservierte Wohnung bei Gott, hat Jesus gesagt, er geht zum Vater, um uns eine Wohnung zu bereiten, einen Platz zu bereiten. Er gibt uns ein reines Gewand, ein Privileg, das wir als Christen haben. Ein anderes Privileg ist, dass wir Botschafter sein können hier auf Erden an Christi Stadt. Und wir können Gottes Wort kennen und verstehen. Dies sind nur einige der Privilegien, die wir haben als Christ. Dies ist heute aber nicht unser Hauptthema. Wir haben bestimmte Rechte bei Gott, aber wir haben bestimmte Rechte nicht hier auf Erden. Dinge, die legitim sind für einen Bürger dieser Erde, für einen weltlichen Menschen, Dinge, die legitim sind für ihn zu tun, sind für uns als Christen nicht legitim. Hier könnte man sehr viele aufzählen, aber ich möchte mich auf einige wenige beschränken, die ich persönlich für sehr wichtig halte. Und das Erste, was uns nicht zusteht als Gäste und Fremdlinge hier auf Erden, ist übertriebene weltliche Verwirklichung. Einer der vermutlich am schlechtesten und falschesten ausgelegten Verse, die ich kenne, ist 5. Mose 28 mit 13, wo es heißt, und der Herr wird dich setzen zum Haupt und nicht zum Schwanz. Was bedeutet das? Bezieht sich das wirklich auf uns? Ich sage nein. Als Mose dies sagte und als der Herr dies sagte durch Mose, muss man verstehen, war das Volk Israel gerade kurz vor dem Eintritt in das Land Kanaan. Es war die zweite Generation. Und Mose spricht noch einmal zu dieser zweiten Generation und sagt ihnen, Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Es ist der Bund vom Sinai. Und Gott legt ihnen diesen Bund noch einmal vor und zeigt ihn ihnen. Und er sagt ihnen, Israel, wenn du diese Dinge hältst, die Gott dir geboten hat, der Bund, den Gott mit dir geschlossen hat am Sinai, wenn du diese Dinge hältst, dann sollen all diese Segnungen über dich kommen. Und er zählt mehrere Segnungen auf und unter anderem wirst du Haupt und nicht Schwanz sein. Wenn du diese Dinge Israel nicht hältst, so soll dieser und dieser und dieser Fluch über dich kommen. Nun, Dies ist der Bund, den Gott geschlossen hat damals mit Israel. Und die Schrift sagt uns im Neuen Testament, dass Gott mit uns einen neuen Bund geschlossen hat. Einen neuen Bund im Blut Jesu Christi. Gott hat einen besseren Bund aufgerichtet und somit ist der alte Bund verworfen. Er wurde beiseite getan zugunsten eines besseren Bundes, eines neuen Bundes. Der Bund in dem Blut Jesu Christi. Ein weiterer Beweis dafür, dass dies sich nicht auf uns bezieht, dieser Vers, ist: Keiner von uns hat diese Dinge gehalten. Dort steht, wenn ihr diese Dinge haltet, all das, was ich dir heute gebiete. Nun, kein Mensch, keiner von uns hat gehalten, was in den 5 Büchern Mose steht. Niemand hat all dies von uns vollbracht. Wir alle haben gesündigt in irgendwelchen und vermutlich in vielen von diesen Dingen. Nun, wenn sich dies auf uns beziehen würde, ist es nicht so, dass der Fluch, der dort geschrieben steht, über uns kommen müsste? Wir wurden aber nicht von der Pest geschlagen. Wir haben keine Geschwüre bekommen. Wir wurden nicht ins Exil geführt. Und all diese Dinge sind mit uns nicht geschehen. Der Fluch ist nicht über uns gekommen. Was ist der logische Schluss? Diese Dinge beziehen sich nicht auf uns. Und die Auslegung ist nicht die, die wir für gewöhnlich zu hören gewohnt sind. Eine weitere Sache, die uns als Christen nichts zusteht und eine Ableitung dieser Wahrheit aus diesem Vers ist, es steht uns nicht zu, als Gäste und Fremdlinge hier auf Erden nach hohen Positionen zu trachten. In Römer 12 mit 16 sagt der Apostel Paulus: Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selber für klug. Dies bedeutet, und ich möchte nicht falsch verstanden werden, dies bedeutet keineswegs, dass es falsch ist, in die Schule zu gehen, einen guten Abschluss zu haben, zu studieren, eine gute Position in der Gesellschaft einzunehmen. Es ist überhaupt nichts Verwerfliches daran. Aber es ist sehr wohl verwerflich, als Christen und für Christen nach solchen Dingen zu trachten, als Ziel, als Lebensziel es zu haben, ein großer Mann, eine große Frau zu werden, hier auf Erden, hier in der Gesellschaft. Christen trachten nicht nach solchen Dingen. Sie wandern hier durch. Sie wandern in das himmlische Kanaan. Und sie trachten nicht nach den Dingen dieser Welt, nach Ansehen, nach Ruhm, nach Ehre, nach Position und nach all diesen Dingen. Wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht, sagt der Herr Jesus. Damit gibt er nicht eine spezielle Methode, wie er uns sagt, wie wir hohe Positionen oder Ehre oder Ruhm vor Menschen erlangen, sondern er sagt uns, dass wir die Dinge verkehrt sehen. Groß ist nicht der, der Großes tut. Der Größte ist der, der sich demütigt und der Kleinste wird und der Diener aller wird. Der Demütigste und der Kleinste ist der Größte. Er zeigt uns die wahren Werte. Eine weitere Sache, die uns nicht zusteht, ist Trachten nach Reichtum. Es ist nicht Gottes Wille, dass Christen reich werden. Das ist nicht Gottes Ziel mit uns hier auf Erden. Ja, aber wie? Salomo war doch ein reicher Mann, oder nicht? Nun, die Bibel berichtet uns von Salomo in den Königsbüchern und der Autor der Königsbücher hebt sehr interessante Dinge hervor, wenn man aufmerksam liest. Er hebt hervor, dass Salomo sehr viel Gold und Silber anhäufte. Er hebt hervor, dass Salomo viele Frauen hatte. Und er hebt hervor, dass Salomo sich viele Pferde aus Ägypten geholt hat. Die symbolisiert militärische Stärke. Er möchte andeuten auf das Königsgesetz aus 5. Mose Kapitel 17, Vers 16 und die folgenden. Und dort wird gesagt, dort sagt Gott mit anderen Worten dem Volk: Israel, eines Tages werdet ihr einen König von mir verlangen und ich werde euch diesen König geben, aber der König soll aufpassen, dass er nicht viel Gold und Silber anhäuft, dass er sich nicht viele Frauen anhäuft und dass er sich nicht viele Pferde sammelt. Was wollte der Autor der Königsbücher also damit unterstreichen, indem er auf diese Dinge anspielt? Dass Salomo durch seinen Wandel und durch sein Handeln nicht wohlgefällig war vor Gott. Er war dadurch nicht wohlgefällig vor Gott. Es ist kein Problem, in einer reichen Familie geboren zu werden. Es ist nichts Sündiges daran. Es ist auch nichts Sündiges daran, wenn man seinen Job ausübt und Gott segnet einen ganz besonders und man hat sehr gutes Gelingen in dem, was man tut. Aber es ist sehr wohl verwerflich, verstehen wir, aus der Schrift, danach zu trachten, nach Geld zu trachten, den Wunsch zu haben, viel anzusammeln. Wenn Gott uns doch sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. 1. Timotheus Kapitel 6 sagt uns etwas sehr Interessantes hierüber. 1. Timotheus 6, Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Und der Herr möge uns vor solchen Dingen bewahren und uns helfen, hier zu leben als Gäste und als Fremdlinge, die nach einer besseren Stadt Ausschau halten und sie suchen. Ein weiterer Aspekt des Wandels des Christen in der Welt, der hier genannt wird, ist, wie hier geschrieben steht, enthaltet euch der fleischlichen Begierden. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden. Es ist eine wunderbare Sache, dass er uns dies sagt. Und wissen Sie warum? Er sagt uns, und der Heilige Geist sagt uns hier durch Petrus, enthaltet euch der fleischlichen Begierden. Und dies bedeutet, dass wenn er uns dies sagt, dass wir es tun sollen, dann schließt es mit ein, dass wenn er es uns sagt, wir auch die Fähigkeit haben, dies zu tun. Nicht wahr? Er wird uns doch wohl nicht etwas sagen, was wir nicht tun können. Wenn er uns sagt, enthaltet euch, dann haben wir die Fähigkeit, uns zu enthalten. Gott gibt uns die Kraft durch den Heiligen Geist. Wir haben die Fähigkeit, uns zu enthalten. Welche sind die fleischlichen Begierden? Für gewöhnlich denken wir, wenn wir das Wort fleischliche Begierden hören, an sexuelle Unmoral. Aber es ist nicht nur das. Galater 5, 19 bis 21 nennt uns diese Dinge. Wir kennen sie, aber ich möchte sie erneut aufzählen. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen oder ähnliche Dinge. Wovon ich euch voraussage, dass, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Solche Dinge sollen wir uns enthalten. Dies sind fleischliche Begierden. Und er sagt uns auch warum. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Eine bessere Übersetzung sagt, die gegen die Seele Krieg führen, wie es im Rumänischen auch heißt, care se războiesc cu sufletul nostru. Wie können wir das verstehen? Eine gute Illustration hierfür ist, denke ich, wenn wir uns vorstellen, ein Land mit einem, sagen wir, sehr, sehr schlechten Regime, ein ganz schlechtes Regime, das eine Qual ist für das dortige Volk, und dieses Regime wird gestürzt von einem besseren und ein neues Regime wird aufgerichtet. Vom alten Regime sind aber immer noch ein paar Leute übrig geblieben im Land, Rebellen, ungefähr so wie die IS zurzeit, die sich vorgenommen haben oder die Bürgerkrieg führen in diesem Land und als Ziel haben, wieder an die Macht zu kommen. Allegorisch gesehen sind wir dieses Land. Christus hat den Bösen in uns besiegt und Christus regiert nun in uns. Aber in uns ist immer noch die fleischliche Begierde, die fleischliche Lust, diese Rebellen, die Bürgerkrieg führen, seelischen Bürgerkrieg mit uns und die danach trachten, wieder Macht zu gewinnen und Oberhand zu gewinnen, in uns und in uns zu regieren. Es ist eine geistliche Kriegsführung, ein geistlicher Kriegszustand, in dem wir uns befinden. Dies möchte er uns hier sagen. Und deswegen sollen wir uns dieser Dinge enthalten. Aber wie können wir uns enthalten? Wir können uns enthalten, wie in 1. Korinther 9, 27 der Apostel Paulus sagt, durch geistliche Disziplin. Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Das heißt, ich lasse mich nicht gehen. Ich tue nicht einfach das, wonach mir gerade ist, sondern ich bezwinge meinen Leib. Ich bin hart mit mir selbst. Ich lebe die geistliche Disziplin. Ich lese in der Bibel, auch wenn ich gerade keine Lust habe, in der Bibel zu lesen. Ich knie mich hin und ich bete, auch wenn ich gerade keine Lust habe, zu beten. Und ich komme zum Herrn und sage dem Herrn, Herr, ich habe keine Lust, jetzt im Moment zu beten. Ich faste, auch wenn ich gerade keine Lust habe zu fasten. Und ich halte die geistliche Disziplin, weil ich weiß, dass ich nicht hieraus Kraft gewinne, aber weil dies ein Mittel ist, das mir hilft, den Feind in mir zu überwinden. Und so wie Dani Muti vorhin auch sehr schön erwähnt hat, ist es Galater 5 mit 16 der Wandel im Geist. Ein beständiges Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, ein sich bewahren in der Liebe Gottes, das uns die Kraft gibt, die fleischlichen Begierden in uns zu überwinden. Sich fleischlicher Begierden enthalten. Und drittens sagt er uns, und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Einen guten Wandel zu führen. Gut kann man hier auch übersetzen mit schön oder liebenswürdig oder nobel, einen solchen Lebenswandel zu führen. Dies schließt einiges mit ein. Und wenn wir von gutem Lebenswandel reden, dann haben wir vielleicht unterschiedliche Meinungen. Die einen sehen das als gut, die anderen sehen das andere als gut, aber die Schrift definiert hier dieses Gut für uns in den folgenden Versen. Und zwar ab Vers 13, wo es nämlich heißt: Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder dem Statthalter als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Einen guten Wandel zu führen bedeutet, sich menschlicher Ordnung unterzuordnen. Dies bedeutet, die menschliche Ordnung, die hier explizit genannt wird, ist auch der Staat. Einen guten Wandel zu führen bedeutet auch, sich dem Staat unterzuordnen. Es bedeutet, die Gesetze des jeweiligen Staates, in dem man wohnt, zu befolgen. Ein guter Wandel schließt die Straßenverkehrsordnung mit ein. Ein guter Wandel schließt auch ein, seine Steuern zu bezahlen. Und zwar alle Steuern. Ist ein heikles Thema, aber Steuern zu unterschlagen und Schwarzarbeit sind keine Kavaliersdelikte. Ordnet euch unter, sagt die Schrift uns hier. Ordnet euch unter. Unterordnung, unter die menschliche Ordnung schließt aber auch ein, wenn du zum Beispiel in der Schule bist, dass du auf deinen Lehrer hörst, dass du nicht rebellierst, auch wenn es dir nicht passt, was der Lehrer dir sagt oder was dort gemacht wird. Und all diese Dinge, und man könnte das noch viel weiter ausweiten, all diese Dinge sollen wir tun, nicht um irgendjemanden in der Welt zu gefallen, sondern, wie uns hier gesagt wird, um des Herrn willen. Weil der Herr es uns geboten hat, weil wir dem Herrn gefallen möchten, um des Herrn willen. Des Weiteren schließt ein guter Wandel mit ein, Gutes zu tun an den Nächsten. Vers 15, denn das ist der Wille Gottes, dass wir durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. In Epheser 2,10 wird uns gesagt, dass Gott im Vorhinein gute Werke für uns bereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Gott gibt uns die Möglichkeit und hat Dinge bereitet für uns, gute Werke, die wir tun sollen, die wir tun müssen. Die Schrift sagt uns auch, dass wenn jemand etwas Gutes tun kann, aber es nicht tut, es eine Sünde ist, nicht wahr? Es ist eine Sünde. Sogar die Welt weiß das. Im Staat Österreich wirst du bestraft für unterlassene Hilfeleistung, wenn du etwas Gutes tun kannst, jemandem helfen und du tust es nicht. Und so ist es auch bei Gott. Gott gibt uns gute Werke, in denen wir wandeln sollen. Und damit können wir Licht sein in der Welt. Und wie Bruder Vlas vorhin auch gesagt hat, und dadurch können wir Licht sein in der Arbeit. Wenn du in der Arbeit zum Beispiel bist und es ist viel Arbeit und ein Kollege von dir muss länger arbeiten und du sagst, weißt du was, ich bleibe hier länger mit dir und ich helfe dir, deine Arbeit fertig zu machen. Und du füllst die guten Taten aus, die Gott dir gegeben hat. Oder du bist in der Schule und du siehst, dass ein Mitschüler von dir Hilfe braucht und vielleicht nicht so schlau ist wie du, dann hilfst du ihm und du wandelst in den guten Taten, die Gott für dich bereitet hat, damit du in ihnen wandelst. Es bedeutet auch Unterordnung am Arbeitsplatz. Vers 18. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herrn unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Natürlich bezieht sich das auf die damalige Sklaverei, aber dies ist ein Prinzip, das wir ausweiten können, auch auf die heutige Arbeitswelt, Unterordnung am Arbeitsplatz. Auch wenn der Chef vielleicht nicht so ist, wie man es gerne hätte, man ordnet sich unter und man zeigt dadurch Demut. Und dadurch, dass man Demut zeigt, zeigt man Christus in einem. Und man ist Licht für diese Welt. Ich möchte nun zum Ende kommen. In Vers 12 wird uns nämlich gesagt, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Es gibt einen Tag, an dem Gott die Menschen durchforscht, an dem Gott spricht zu den Menschen aus der Welt. Und an diesem Tag wird es zählen, was dieser jeweilige unbekehrte Mensch gesehen hat in dir und in mir als Christen. Dies wird eine ausschlaggebende Rolle sein und dies wird ein ausschlaggebender Faktor sein, wie ich als Christ gelebt habe und was dieser Mensch für ein Bild hat von dem Christentum, das geprägt ist durch mich. Ich möchte kurz zusammenfassen. Der Wandel des Gläubigen in der Welt besteht also darin, sich bewusst zu sein, dass man ein Gast und ein Fremdling ist hier in der Welt und als solches zu leben. Es besteht darin, sich fleischlicher Begierden zu enthalten, und er besteht darin, einen guten, praktischen Wandel zu führen in der Welt unter den Heiden. Und der Herr möge uns allen hier zu helfen. Amen.